Beispiel aus der Praxis, wenn man einen Standort ankauft, aufschiebbedingt auf Bebauungsplan und die Stadtverwaltung es nach 3 Jahren nicht schafft, ein Gutachten zu beauftragen, was ich dafür brauche, dann steigen wir heute ganz konsequent aus diesem Projekt aus und sagen, dann machen wir es woanders. Und das ist das große Thema heutzutage, dass kein Eigenkapital vorhanden ist oder wenn, dann relativ wenig und dass die Banken auch rigoros vorgehen und sagen, wir haben ein Ampelsystem, es wird in die Plattform gegeben und entweder du bist grün, gelb möchte vielleicht keiner mehr entscheiden und rot bist du raus.
Das ist der Immobilierusch-Podcast von Immocom. Jede Woche die Köpfe, Projekte, Konflikte und Geschichten der Immobilienwirtschaft mit Yvette Wagner.
Viele potenzielle Erwerber wissen nicht, dass sie nicht durch die Finanzierung kommen. Markus Sack, Leiter der Niederlassung Nord der Dorniden-Gruppe, legt den Finger in die Wunde. Und er geht noch von einer weiteren Welle aus, bestehend aus all denen, die ihre Anschlussfinanzierung nicht mehr bezahlen können. Wohnen im Eigenheim bleibt weiter der Traum vieler, doch so einfach werden Träume eben nicht wahr. Gleichzeitig zeigt Markus, wie auf diese Lage reagiert werden kann. Ein einziger Architektenentwurf in irgendeinem Bundesland, in einer Stadt, an einer Straße bringt dir nicht den Hebel, den du brauchst, sagt er. Sondern du musst dieses Gebäude am besten vielfach gebaut haben, dadurch reduzieren sich die Baukosten. Was in der Theorie nach Skalierung klingt, stößt in der Praxis schnell an Grenzen. Wir haben mal versucht, einen Grundriss zu konzipieren, der über 4, 5 Bundesländer funktioniert hätte. Irgendwann haben die Architekten aufgegeben, weil es einfach zu kompliziert war. Das gilt auch für Förderung. Wenn man denn endlich die Baugenehmigung hat, gibt es die Förderung nicht mehr. Natürlich sprechen wir über den Bauturbo und über die Kommunen. Eigentlich sei das Instrument gut gedacht, meint Markus. Doch dann ist bald Kommunalwahl, man muss mal darüber nachdenken und schon bin ich in der Warteschleife, sagt er. Also geht Dorniden auch ganz eigene Wege, über einen sprechen wir. Als ein Partner bei der Gründung einer Wohnungsgenossenschaft in Merburg. Ein langfristiges Projekt, was aber auch nur mit Verlässlichkeit funktionieren kann. Genug Teaser jetzt hinein in den Podcast mit Markus Sack von der Dorniden-Gruppe.
Ich freue mich außerordentlich, dass es Markus Sack von der Dorniden-Gruppe vor das Mikro geschafft hat. Lieber Markus, guten Tag.
Liebe Wert, danke für deine Einladung. Guten Tag.
So, du bist, korrigier mich immer, wenn das nicht stimmt, ja, Leiter Niederlassung Nord. Was ist da, was gehört da dazu für ein Gebiet? Was?
Genau, einmal unser Büro ist in Hannover verortet und wir unser Suchraum oder das heißt, wo wir uns tummeln und bauen, ist in der Metropolregion Hannover und angrenzend Braunschweig bis hoch Richtung Hamburg und der Peripherie Hamburg.
Okay, gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Wir steigen ein mit einem sehr schönen, wie ich fand, Zitat. Von dir, eigentlich bauen wir ja für uns selbst. So, wenn das so wäre, müsste es ja allen dran gelegen sein, dass es vorwärts geht, geht's aber nicht.
Genau. Und, und deshalb ist die Lage ja so paradox. Der Wille ist da, bei Politik, bei Branche, Kommunen, Käufern. Aber in der Praxis scheint es nicht am Wollen, sondern einem System von Risiken, Zeitverlusten, Zuständigkeitsbrüchen und fehlender Planbarkeit. Und diese Systeme verhindern nicht den Fortschritt, sondern die betriebswirtschaftliche Machbarkeit. Wir bauen also nicht weniger, weil wir nicht wollen, sondern weil die Projekte unter allen Rahmenbedingungen oft nicht mehr wirtschaftlich darstellbar sind.
Mhm. Das ist ja jetzt nicht unbedingt eine Neuigkeit. Was auch nicht neu ist, dass die Nachfrage nach Wohnen und auch das Bedürfnis nach Eigentum sind ja enorm hoch. Und es gibt also gefühlt jede Woche eine Studie, die das wieder belegt. Die Kaufkraft fehlt. Wir haben extreme Umgebungsvariablen. Wir hatten hohe Inflation. Wir haben hohe Spritpreise. Wir haben halt also ganz viele Dinge. Wie geht ihr denn als Unternehmen damit um?
Ja, also wir kalibrieren heute ganz bewusst unsere Projekte nach Planbarkeit. Das bedeutet, die Phase 0 bringt schon die Entscheidung, um es mal ein bisschen in die Technik zu bringen. Wir überlegen uns heute am Anfang schon, lässt sich dieses Projekt komplett umsetzen? Beispiel aus der Praxis, wenn man einen Standort ankauft, aufschiebbedingt auf Bebauungsplan und die Stadtverwaltung es nach 3 Jahren nicht schafft, ein Gutachten zu beauftragen, was ich dafür brauche, dann steigen wir heute ganz konsequent aus diesem Projekt aus und sagen, dann machen wir es woanders.
Oh, ouch, liebe Kommunen.
Und das ist genau der Punkt. Hier muss man aber.
Hilft das als Druckmittel?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Genau das ist eben das, was wir nicht so wollen in der Richtung, sondern es gibt ganz viele wunderbare Kommunen, gibt ganz tolle Politiker. Wir hatten in den letzten Wochen auch im Norden ganz viele Spatenstiche oder Richtfeste. die Politik und auch viele aus der Verwaltung, die wollen, dass wir umsetzen, die wollen, dass wir bauen. Wir haben auch Bebauungspläne gehabt, gerade in der Braunschweiger Region, die waren unwirtschaftlich, weil das die alte Zeit war. Da haben wir nachverdichtet, haben wir mehr Häuser reingepackt und damit ist das wirtschaftlich. Wir hatten vor ein paar Wochen Richtfest. Also ich will damit sagen, wir machen die wirtschaftlich, aber bauen dann auch und setzen um. Und das ist genau das Wichtige, dass alle im Umfeld müssen verstehen, die reden nicht nur, die wollen nicht Gewinnmaximierung und verkaufen das Projekt dann ungebaut weiter, sondern wir wollen es selber umsetzen bis zum Schluss. Und dafür braucht man alle Beteiligten. Und das ist immens wichtig, einfach dieses Vertrauen.
Kurzer Break im Podcast, es geht gleich weiter. Aufmerksamkeit jetzt bitte für die beiden Herren, Julius und Jobst Junicke von der Junicke-Gruppe. Hallo ihr beiden, freut mich sehr, euch mal wieder vom Mikro zu haben.
Ja, vielen Dank, dass wir uns heute hören. Heute geht's wieder um Hallen. Wir suchen weiter Hallen in unseren drei Lieblingsstädten, Magdeburg, Braunschweig und Hannover und freuen uns auf Angebot.
Und ein bisschen drumherum darf auch Angebot geschickt werden. Sag mal ein bisschen was noch zum Ankaufprofil, Julius.
Ja, am liebsten kaufen wir Immobilien, also auch Unternehmensimmobilien ab 5000 Quadratmetern in gewachsenen Lagen. Und das ist uns ganz wichtig.
Vielen Dank. Ja. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Da kommen wir dann gleich noch dazu. Lass uns aber erstmal zur Skalierbarkeit noch mal kurz sprechen, weil eine meiner Lieblingswortgruppen ist kompakte Grundrisse. Das ist schon fast so ein bisschen wie bezahlbares Wohnen, finde ich. Weil was heißt denn kompakt? Also wir machen Wohnungen einfach kleiner, wir machen Zimmer einfach kleiner.
Das wollen viele Leute nicht. Ja? Gerade genau. Wenn du sagst, die Älteren sollen sich kleiner setzen vom Haus in die Wohnung, es will keiner hören, aber die brauchen immer drei Zimmer, weil die ihre Möbel nicht loslassen können. Und das ist das Leben. Aber vielleicht ganz kurz zurück. Kompakt heißt für uns nicht einfach kleiner, sondern effizienter. Und jetzt kommt das Wichtige. Durch Wiederholung.
Das heißt?
Du musst Sachen mehrfach bauen. Ein einziger Architektenentwurf in irgendeinem Bundesland, in einer Stadt, an einer Straße, bringt dir nicht den Hebel, den du brauchst, sondern du musst dieses Gebäude am besten vielfach gebaut haben, weil dadurch reduzieren sich die Baukosten. Jeder Mensch, der mit der Produktion, wir sagen nicht bewusst bauen, sondern produzieren, weil das heute eher Prozesse sind als das Wirkliche, was zusammen, ich werde jetzt verleimen vor Ort, ist ja das falsche Wort, aber eben halt mit Zement zusammensetzen vor Ort, sondern die Kunst ist, diese Sachen skalierbar zu kriegen. Das bedeutet, ich muss, beim Reihenhaus machen wir das zum Beispiel, wir bauen immer das Reihenhaus, immer gleich. Es ist gespiegelter Grundriss, aber unterm Strich ist immer dasselbe Haus, zigtausendmal übergeben. Das hat dann keine Kinderkrankheiten mehr. Man kann das in 29 Wochen hinbauen, den Nassbau zum Beispiel auch in 12 Monaten. Und das ist genau sowas. Wenn du es schaffst, einen Geschosswohnungsbau in einer gewissen Bauzeit hinzukriegen, ist das für alle genau das, was sie brauchen. Also das heißt, du siehst das Ende. Und wir wissen aber auch, die Bank muss auch wissen, wann ist Übergabe, wie läuft die Finanzierung und man muss das dem Unternehmen aber auch zutrauen. Und daher ist das Wichtige, dass man nachweisen kann, dass man es eben schon getan hat und es wieder tun kann. Und das ist genau das, was immer so fehlt, wenn man jetzt in allen möglichen Bundesländern oder auch Kommunen Einzellösungen für sich rausfindet als Hamburger Weg oder was auch immer Weg. Wobei ich dann auch immer frage, wie viel sind tatsächlich dafür gebaut worden? Und manche träumt man ja nur davon. Und auch da, wir haben stellenweise diese Baukostenansätze schon. Da scheitert es einmal am bezahlbaren Grundstück, was im Einstand vielleicht schon so teuer ist, dass sich das Projekt hinten raus nicht mehr rechnet. Oder auch, wie lange brauche ich in einer Stadt, gerade in Stadtstaaten auch beliebt, für eine Baugenehmigung? Der Fahrtweg ist in Wochen oder Tage, aber auch das muss man von zwei Seiten sehen und auch sind dann Einzelfälle. Und auch da sage ich, wir müssen das große Ganze sehen und wir arbeiten ja über Bundesländer hinweg. Und wenn ich eine Skalierbarkeit brauche, brauche ich halt aus meiner Sicht auch in jedem Bundesland den gleichen Grundriss, was unmöglich ist.
Also bei euch heißen die Reihenhäuser Vista?
Vista, genau.
Vista, okay. Das ist ein Label, das ihr euch ausgedacht habt. Was macht eure Reihenhäuser jetzt so anderes?
Ja, Vista ist unser Reihenhausprodukt. Und der Unterschied liegt weniger in der Showarchitektur, sondern mehr als in der Umsetzung. Es sind halt standardisierte Typen, wiederkehrende Grundrisse, Vielfalt erprobt. Und das schafft halt für alle Beteiligten Zuverlässigkeit, wie wir es eben auch schon hatten. Wir bauen bewusst ohne Keller, um die Bauzeit und auch die Kosten zu reduzieren. Und wir machen es weniger komplex.
Was heißt das?
Zum Beispiel, du darfst dir nicht wünschen, wo die Steckdosen sind, sondern sie sind da, wo wir dir sagen, dass sie sind, und die Anzahl ist auch vorgegeben.
Okay, so. Okay.
Und das macht es schneller. Oder ein Beispiel, wir liefern keine Wandbelege. Weil wenn ich mir mit jedem Erwerber diskutieren müsste, welche Tapete in welcher Farbe er wo und wie haben möchte, dann werde ich nie fertig. Wir produzieren oder übergeben so ein Haus in 29 Wochen und das ist der Punkt.
Das heißt also, Wände und Fußböden sind die dann selber dafür verantwortlich?
Genau, das wollen die Erwerber in der Regel auch. Das Einzige, was wir machen, wir statten die Nasszellen komplett aus, auch rein wegen der Gewährleistung. Das heißt, da ist sehr wohl gefliest und auch die Armaturen, und das hängt natürlich drin. Und unser Anspruch an ein Reihenhaus ist auch, dass wir zum Beispiel im Erdgeschoss ein Gäste-WC haben. Weil wir einfach sagen, auch wenn man spart, muss ein gewisses Niveau gegeben sein. Und deshalb haben wir da auch bewusst eine gewisse Handschrift drin.
Wie gestaltet sich denn derzeit, also Stand jetzt, die Nachfrage? Wir hatten sie ja vorhin, dass alle wollen Eigentum. Es ist jetzt aber nicht so ganz einfach. Wo gibt's eine Schmerzgrenze bei Käufern?
Erstmal das Positive, die Nachfrage ist ungebrochen da. Viele Erwerber wissen gar nicht, dass sie nicht durch die Finanzierung kommen. Das ist so der erste Frust, den man nach dem ersten Termin mit dem Bankberater hat. Und das ist das große Thema heutzutage, dass kein Eigenkapital vorhanden ist oder wenn, dann relativ wenig. Und dass die Banken auch rigoros vorgehen und sagen, wir haben ein Ampelsystem, es wird in die Plattform gegeben und entweder du bist grün, gelb möchte vielleicht keiner mehr entscheiden und rot bist du raus. Und daher wird das sehr strikt nennend auch gehandhabt. Und da sind die Banken auch ein Gamechanger in diesem Zusammenhang.
Sollten die aus deiner Sicht da ein bisschen lockerer sein? Kannst du das nachvollziehen?
Es gab Zeiten bei der 0%-Finanzierung, da waren die Banken locker. Und da wird ja noch eine Welle zurückkommen von Menschen, die die Anschlussfinanzierung nicht mehr bezahlen können. Von daher habe ich ein gewisses Verständnis. Und man muss ja eins sagen, die Banken sind ja auch gesteuert. Das heißt, auch sie müssen Regularien umsetzen, die stellenweise aus Europa kommen. Und auch da muss man sagen, okay, wir leiden in Deutschland unter gewissen Sachen, die uns Europa antut. Und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und von daher ist das aus meiner Sicht das elementare Thema. Wie kriegen wir eine Bezahlbarkeit oder auch wie kriegen wir eine Finanzierbarkeit hin?
Hast du eine Idee?
Ja, im Koalitionsvertrag steht sehr wohl von der Bundesregierung was drin. Im Endeffekt haben die da das Programm aufgestellt oder beziehungsweise rein einen Prüfauftrag definiert, Starthilfe Wohneigentum.
Das klingt ja schon mal gut.
Genau, klingt gut. Ich hätte gesagt, klingt sperrig, aber
so unterschiedlich sind die Meinungen, siehst du?
Genau. Trotzdem finde ich es einmal spannend, weil erst kommt der Bauturbo und wir haben ganz viel über Bauen erzählt, aber jetzt kommen wir eigentlich zum Kernproblem. Bezahlbarkeit, Finanzierbarkeit. Und da ist das aus meiner Sicht, ich würde sagen, die Rakete. Weil wenn dem so wäre, dass man den jungen Menschen, können auch ältere sein von mir aus, das Eigenkapital stellt, um die Finanzierung zu schultern, würde das ja einen immensen Schub in die Bauwirtschaft geben, weil man einfach umsetzen kann. Vielleicht auch positiv für den Gesetzgeber. Er wird natürlich auch mega Steuereinnahmen haben. Staatsquote ist, glaube ich, auf 50% mittlerweile. Das heißt, das wäre ja auch ein gigantisches Geschäftsmodell, weil eben dann auch die Steuern sprudeln.
Aber du hast gerade gesagt, das heißt Prüfantrag. Also das ist sozusagen eine Idee, die da verankert ist, die aber jetzt sich noch nicht in der Umsetzung befindet. Gut.
Nein, erstmal ist reingekommen, dass man kapiert hat, das Thema gibt's, was schon mal gut ist in der heutigen Zeit in Berlin. Und das gibt's jetzt eben von dem Prüfen zu verstehen, dass es wirklich der Gamechanger ist, das in die Umsetzung zu bringen, dass man sagt, okay, man macht KfW-Modelle und bringt das in eine Umsetzbarkeit und das auch mal vielleicht kürzer als eine Legislaturperiode und einfach mal ein bisschen Speed geben.
Ja, in der Umsetzung befindet sich der Bauturbo. Du hast ihn gerade schon benannt. Ist das für dich ein Instrument, das hilft? Er atmet tief.
Ich hätte erst gesagt, dauert noch, Ausrufezeichen. Nein, der Bauturbo ist grundsätzlich richtig gedacht. Zeigt auch, dass die Politik Tempo will. Aber die Entscheidung wird vor Ort gefällt. Und das ist genau das Thema. In Städten und Gemeinden, so zwischen politischem Willen, Personalausstattung, Risikoaversion, nächste Kommunalwahl. Also ist dieses Instrument kein Selbstläufer. Und wenn die Kommune es nicht anwenden will, das habe ich gerade in der Region Hamburg ganz oft, wo die sagen, boah, die Kommunal war steht vor der Tür, eigentlich ist es gut gedacht, aber boah, wir denken mal drüber nach. So, und dann denken die halt drüber nach. Und das ist der Punkt, du gehst in eine Warteschleife. Andersrum, wir haben mit unserem Stadtplaner, der auch in Nordrhein-Westfalen viele Städte und Gemeinden berät, gibt es sehr wohl viele Städte, die sagen, geile Chance, machen wir. Und das ist genau, muss man auch sagen, da muss auch jemand sagen, boah, das machen wir jetzt so. Also ich übernehme das Risiko. Das heißt, die Verwaltung muss sagen, wir bekennen uns und die Politik auch. Und das ist dieser schmale Grat. Oder auch der Investor ist natürlich mit im Boot, aber da muss wirklich jemand sagen, das machen wir jetzt so, weil wir das so wollen. Und das ist, das gehört Mut zu. Und unsere Erfahrung ist aber, dass es sehr wohl auch Städte gibt, die sagen, wir haben Mut und wir machen das.
Okay, also es gibt positive Anwendungsbeispiele und es ist genauso wie es negative. Ja.
Und eins vielleicht noch zur Erläuterung. Man hätte früher das auch schon alles gekonnt, weil im Baugesetz steht das alles drin. Das ist also jetzt nicht wirklich mega neu. Also da hatten die Entscheider schon ganz viele Möglichkeiten und Spielräume. Aber auch hier ganz klar, man muss ins Risiko gehen und die Wohlfühlzone verlassen. Wie wir das als Mittelständler ja jeden Tag tun und noch die Gehälter unserer Mitarbeiter erwirtschaften. Von daher sagen wir, okay, sitzen wir alle im Boot und es können ruhig andere gerne mitmachen.
So, jetzt hast du schon gesagt, Mittelständler, jetzt lass uns mal zur Dorniden-Gruppe kurz kommen. Ich glaube, die Hörer des Podcasts wissen, wer die Dorniden-Gruppe ist. Ich habe aber trotzdem mal nach Zahlen gesucht. Du darfst mich sofort unterbrechen, wenn sie falsch sind und ich erwarte von dir dann noch andere Zahlen. Also, ihr habt über 4.000 Wohnungen zwischen 2015 und 2024 gebaut. Ihr hattet im Jahr 2024 153 Millionen Euro Umsatz. Ihr habt 130 Mitarbeiter an drei Standorten. Und jetzt du, lieber Markus.
Natürlich. Wie soll ich da den Bogen spannen? Nein, und das ist das, wo ich immer leicht eine Gänsehaut bekomme. Ja, wir sind Mittelständler und das Besondere ist, und jetzt kommt aber das auch eigentlich unser Vorteil, wir sind Inhaber geführt. Das heißt, wir reden über kurze Wege. Das heißt, wir haben ein Führungsteam, was eingespielt ist. Wir haben Mitarbeiter über alle Generationen hinweg. Auch da wird ja immer Bashing betrieben. Das ist nicht unsere Wahrnehmung. Bei uns kamen junge Menschen auch ganz früh viel Verantwortung. Aber das ist eben eine Teamleistung. Und da muss man die PS auf die Straße kriegen. Aber wenn man da Bock drauf hat und eben sich auf die Projekte einlässt. Ich habe gerade eine Projektentwicklerstelle draußen. Da habe ich geschrieben, er muss bauaffin sein.
Wirklich?
Ja, das muss man heute schon mal dazu schreiben. Und das ist genau, oder auch Bock haben, Projekte in die Umsetzung zu bringen. Und das ist genau das, was wir alle, oder wo wir uns alle tierisch freuen, wenn wir eben wieder ein Projekt aufgestellt haben und es läuft wieder durch unseren Zeitplan. Weil das ist ja auch heutzutage die Kunst, dass man sagt, okay, man weiß genau, wann man anfängt und man weiß aber auch, wann die Übergabe ist und kriegt das in der Richtung hin. Und das ist diese Planbarkeit, die wir eben herstellen. Und das macht das bei Dorniden einen Ticken besonders. Ja, wir haben auch einzigartig Wohnen. Das heißt, wir können auch schön und extravagant. Aber wir können auch eben Brot und Butter. Und gerade ist das Brot- und Butter-Geschäft.
Mhm. Du hast es jetzt schon selber mehrfach gesagt oder Vertrauen thematisiert. Jetzt hatten wir es schon, die Umgebungsvariablen sind ja jetzt nicht ganz so gut. Die Leute haben sowieso schon eine große Unsicherheit, tragen die mit sich rum. Jetzt haben wir ja auch verschiedene Insolvenzen von Bauunternehmen gesehen und die Leute haben da auch Geld eingebüßt. Also merkt ihr, dass da so ein, also dass die anders nachfragen als noch vor, ich sag mal, 3 oder 4 Jahren? Wie festigt man denn so ein Vertrauen? Als erstes natürlich, Dorniden gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern. Sehr traditionelles Unternehmen, Inhaber geführt, hast du schon gesagt. Müsst ihr euch da was anderes einfallen lassen? Musstet ihr umdenken? Wie kommen die Leute auf euch zu?
Wir mussten nicht umdenken, sondern wir haben, als die Zinsentwicklung so voranging, haben wir die Perspektive gewechselt. Da haben wir aus der Erwerbersicht mal. Vorher waren wir mehr auf die Produktion fokussiert und wir haben wirklich gesagt, boah, was für Hürden hat denn ein Erwerber? Und haben uns bewusst gemacht, dass es eben um die monatliche Rate geht. Und die monatliche Rate besteht nicht nur aus der Abtragung fürs Haus, sondern auch aus der Wärme. Ja, wir reden auch über Nahwärmenetze, die kosten auch im Monat Geld. Und um die Lebenshaltungskosten. Und Häuser sind so konzipiert, 1 Kinderzimmer, 2 Kinderzimmer. Und das heißt also, da ist die Kinder mit dabei. Und da muss man sich wirklich sagen, was möchte der Erwerber sich antun? Und das hat sich etwas gewandelt. Bevor die Zinsen weggaloppiert sind, waren die monatlichen Raten niedriger, weil die Erwerber einfach mit den 0% Zinsen auf andere Raten kamen. Und da hat in den letzten 2 bis 3 Jahren ein Umdenken bei den Erwerbern stattgefunden, dass die gesagt haben, wenn ich ein Eigentum will, dann kostet es halt Geld und eine gewisse Rate. Und das ist genau das, was jetzt stattgefunden hat. Und es ist gerade aufgekeimt, dass man sagt, die Verkäufe zogen an und dann kam der Krieg dazwischen. Und das ist genau das, was wir haben. Wir haben so eine hohe Unsicherheit. Viele Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz. Viele Leute wissen nicht, was mit den Zinsen ist und sagen, boah, bleibe ich lieber in der Wohnung, bevor ich ins Haus gehe und bin dann gefangen. Und da ist so eine Urangst. Und dann hast du eben beschrieben, ja, der Bauträger kann pleite gehen. Ja, kann er. Und deshalb auch nehmen wir wahr, gerade so in den nördlichen Bundesländern, wo ich bin, wo wir zwar schon ganz oft für Bestandshalter gebaut haben, aber in so einem Einzelvertrieb relativ selten, da verkauft man in der Regel Häuser, wenn man sie stellt. Das heißt, sobald wir es richtfest hatten und das Dach ist eingedeckt, ziehen die Verkäufe an. Weil man dann eben sieht, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er jetzt verreckt, ist relativ gering. Und das ist das möglich, dieses Visuelle. Wir haben das auch im Frankfurter Raum, wir bauen gerade in Babenhausen. Da sind der erste Bauabschnitt war sehr zäh und der zweite, dritte, vierte läuft super. Weil einfach die Leute jetzt sehen, okay, die haben das Geld für die Straße zu legen, die bauen die Häuser fertig. Und das ist wirklich, kann ich auch verstehen. Bin auch Kunde und Erwerber, wo man sagt, jo, was macht ihr mit meinem Geld und gibt's den morgen noch?
Also diese aus dem Exposé heraus kaufe ich jetzt mal irgendwas, was mir auf den Tisch gelegt wird und das schöne Visualisierung, das gibt's nicht mehr sozusagen. Also es funktioniert nicht mehr richtig.
Funktioniert nicht mehr richtig, leider nicht mehr. Ja, wir haben auch schon ganz oft darüber diskutiert. Wir haben früher am Tag ein Haus verkauft oder eine Wohnung.
Okay.
So und das heißt, wir kommen halt aus Zeiten, wo wir alle sehr sehr verwöhnt waren und ich finde es jetzt sehr bereinigend, dass man jetzt wirklich mal sich auch wieder auf Kernwerte zurückdrehen muss und wir uns viel mehr Gedanken machen über Prozesse oder Produkte und allem drumherum. Und von daher ist es auch für uns spannend.
Du bist jetzt wie lange bei Doniden?
Ich bin im 9. Jahr.
Ja, das ist ja schon eine ganze Weile. So, jetzt... Gute Botschaften müssen wir ja auch mal verkünden, finde ich. Und Doniden gehört ja da zu den Unternehmen, die immer mal was zu verkünden haben, wo ich dann immer so davor sitze, lese die Meldung und denke, Mensch, was haben sie denn hier jetzt wieder gemacht? Ihr habt zum Beispiel, also 2 Dinge würde ich gerne mit dir besprechen wollen. Ihr habt in Duisburg eine Liegenschaft von der katholischen Kirche gekauft. Da ist auch wirklich eine Kirche drauf, die steht noch, und eine Kita. Da werden jetzt auch Reihenhäuser draufgesetzt und die Kirche wird umgenutzt und Teil dieser Kita. So, das ist ja sehr ungewöhnlich. Ist das ein Weg für die weitere Expansion? Ist das gut, sowas zu machen? Ist es notwendig, genau das jetzt zu machen? Weil so eine Kirche ist ja jetzt schon speziell. Das ist ja jetzt nicht einfach irgendein Bestandsgebäude.
Genau. Hier muss ich die Geschichte richtig erzählen. Wir sind ein projektbeteiligter Projektpartner und wir haben ausschließlich den Reihenhausteil übernommen. Das heißt, wir werden keine Kirche umnutzen, okay, zur Kita oder so. Das ist nicht unser Bereich, weil das ist schon wieder zu individuell.
Das und passt da nicht zur Skalierbarkeit, die wir vorhin hatten sozusagen.
Richtig. Das heißt aber nicht, und das ist eben auch noch ein Punkt, die Bauflächen sind endlich. Wir wollen ja bewusst in eine Nachverdichtung rein und in die Baulücken. Und da ist genau der Punkt, wo man sich eben mit diesen Kirchenflächen, Friedhofserweiterungsflächen oder sonstigen Geschichten beschäftigt und wo man in die Richtung geht. Weiteres Geschäftsfeld mit den Kirchen wird sein, die Kirche hat einen immensen Bestand in Deutschland. Auch Wohnbaubestand, wo es demnächst an die energetische Sanierung geht. Hier haben wir ja auch bewusst mittlerweile eine eigene Unternehmung gegründet, die sich mit der energetischen Sanierung beschäftigt, beziehungsweise wo wir alte Wohnungsbestände aufkaufen, die energetisch sanieren und wieder den Markt zuführen. Und da glauben wir, ist neben dem Neubau auch noch ein immenser Wachstumsmarkt, beziehungsweise einfach auch die Herausforderung der Zukunft.
Okay, also Bestand spielt bei euch selbstverständlich auch eine Rolle und jetzt nicht erst seit einem Jahr, sondern schon ein bisschen länger. Doniden hat aber auch noch zum Beispiel, habe ich jetzt in der Vorbereitung gelesen, gut, dass ich mal gelesen habe, ihr habt einen Planungsansatz, der heißt Dornidenquartier Plus. Was ist das denn?
Da denken wir das Quartier in der Gesamtheit. Das heißt, wir sagen, wir denken nicht nur das Gebäude, sondern wir denken die Energie, und die Erschließung und die gesamte Konzeption. Und das Besondere hier ist, wir denken es nicht nur für uns selber, sondern auch für die Städte. Also man kann uns auch beauftragen. Aber wir helfen in einem frühen Stadium, die Wirtschaftlichkeit klar zu ziehen. Es ist ja ganz oft, dass viele Menschen viele tolle Wünsche haben.
Und viele schöne Visualisierungen.
Unbedingt.
Produziert.
Ah, genau. Aber man muss ja eins ehrlich sagen, ja, es gibt ja auch tolle Architektur. Und auch wir machen in den günstigen Segmenten stellenweise eine tolle Architektur. Aber es muss halt auch bezahlbar sein. Und man muss dann auch sagen, wenn man ein Haus in Klinker will, dann kostet das Geld und erhöht die Mieten oder die Mietansätze. Mhm. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück zum Quartier Plus. Wir sagen ganz früh, Beispiel, ist super, wenn ihr 2,5 Geschosse macht, macht doch 4 Geschosse. Dann hast du ganz andere monetäre Hebel, ihr kriegt mehr Geld für euer Grundstück, es gehen mehr Wohnungen rein, die Förderansätze gehen anders. Und da kann man ganz viele Möglichkeiten schaffen, wo mit ganz kleinen Kleinigkeiten, weil andersrum, in der Phase sind ja die Menschen, die es später umsetzen müssen, noch gar nicht dabei. Dann kommt ein Stadtplaner und plant was Tolles. Wessen sind die Gebäude mit ganz vielen Versprüngen, Rundungen und, die aber alle Geld kosten. Und das muss dann nachher der Vorhabenträger alles zurückdrehen und in die Wirtschaftlichkeit bringen. Und da helfen wir ganz früh, auch mit der Energetik, auch dass wir sagen, das ist förderfähig, das ist umsetzbar. Die Heizungs- oder die Energiemodule gibt es. Weil auch das muss man sagen, es gibt heute alles am Markt. Unser Professor Doktor, den wir dafür haben, sagt immer, du musst einen Baukasten, oder wir haben ein Baukastensystem, was du zusammensteckst, passend zur Kommune, die wir dann beraten. Und das trifft es eigentlich auf den Punkt. Und wir haben einige Gebäude aus diesem Baukasten, auch nicht alle. Also das ist ein offenes Modell, wo sehr wohl einer vor Ort auch ein tolles Gebäude haben kann, was man da reinpackt. Aber das muss man mit Leben füllen. Und diese Lebenswerte, das haben wir gerade in Bergheim-Glessen gemacht, wo wir den größten Kinderspielplatz, ich glaube, mit 1300 Quadratmeter unserer Geschichte gebaut haben. Auch das gehört zu der Lebenswertheit eines Quartiers dazu, dass du eben dir auch Gedanken machst, wie kann sowas funktionieren.
Mhm. Und ihr glaubt, das wird oft zu wenig gemacht? Also schon dieser zeitige, frühzeitige Ansatz, das ist ja schon, also man sieht ja immer viele schöne Visualisierungen und das sieht doch immer alles ganz toll aus und dann fährt man 2 Jahre später dran vorbei und sieht nichts.
Genau, und das ist der Punkt, und dass man auch mal sagt, pass auf Leute, wir machen mal eine Timeline dran, wir setzen mal Meilensteine fest, also dass man eine gewisse Struktur reinbringt. Und jetzt muss man ja zur Ehrenrettung von vielen Städten und Gemeinden sagen, die haben in der Regel die Fläche, aber die haben noch nicht mal das Geld für die Vorvisualisierung oder für den Plan, was drumherum kommt. Und das ist sehr wohl auch eine Investition. Und hier kann man mit ganz viel Erfahrung auch die Kosten in der frühen Phase null reduzieren und sagt, pass auf, wenn man einen gewissen Betrag hat, kann man ganz viel rauskriegen, was euch auch allen nach vorne hilft. Oder wir machen es stellenweise selber, weil wir dann der Projektvorhabenträger werden. Auch das haben wir ganz oft, dass Kommunen sagen, boah, wir haben hier ein Grundstück, überplant das doch mal, ist das was für euch? Klar, wir sind im Vergaberecht, das muss dann alles ordnungsgemäß zugehen. Aber da gibt es auch das eine oder andere, wo wir sagen, ja, haben wir Lust drauf, machen wir gerne mit euch zusammen. Mhm. Wo wir also auch in ganz frühen Phase sagen, ja, dann übernehmen wir die Kosten der Vorprüfung.
Okay, gut. Positiv geht's auch weiter. Ihr habt vor gar nicht so langer Zeit verkündet, dass ihr euch an einer Wohnungsgenossenschaft beteiligt in Neuss. Da habe ich erst mal komisch geguckt, dann habe ich das nochmal gelesen und habe dann gedacht, okay, sehr außergewöhnlicher Weg.
Kurze Klarstellung.
Wir haben schon wieder, Mann!
Entschuldigung, ich bin da der Spielverderber. Nein, gar nicht wahr. Also wir haben uns nicht beteiligt und es war nicht in Neuss.
Okay.
Sondern es war in Meerbusch.
Ah, okay.
Ist aber nicht schlimm. Also wir haben da gemeinsam mit einer Kommune eine Baugenossenschaft gegründet. Und das ist das Wichtige. Warum haben wir das gemacht? Weil wir wollten preiswerten, geförderten Wohnraum dem Markt zuführen. Und wir haben wieder die gewisse Rolle übernommen in dieser Gleichung. Das heißt, wir haben quasi das Know-how in der Gründung der Baugenossenschaft eingebracht, weil das ist heutzutage gar nicht so einfach, sowas zu gründen. Dann, wir haben es strukturiert bei der Finanzierung und wir begleiten auch den Fördermittelprozess. Und jetzt kommt wieder Quartier Plus Ansatz, das erste städtebauliche Konzept. Warum städtebauliches Konzept so wichtig? Du kannst eine Straße 6 Meter machen, was du heute in Deutschland musst, sonst passen die Leitungen nicht in die Straße mit Abstandsflächen. Und du kannst aber 8 und 12 Meter breite Sachen machen, die hat ganz viel Geld kosten. Und wenn man das vorher alles einbaut und berücksichtigt und ich nenne das immer kompakt, weil verdichtet hört sich so schlimm an, kann man da ganz viel erreichen in der frühen Phase. Und da sind wir auch der echte Mehrwert für diese Kommunen, weil wir eben das Know-how haben aus den vielen Projekten, die wir umsetzen.
Okay, also stimmt das ja gar nicht, was man immer so allgemein über die Verwaltung und die Kommunen sagt. Also das ist ja gerade ein Beispiel, wenn das in Zusammenarbeit schön funktioniert oder gut funktioniert, ist das ja eine tolle Sache.
Das ist so. Und wichtig ist hier aber immer eine gewisse Langfristigkeit, dass man nicht nur über eine Legislaturperiode denkt, sondern viele Projekte dauern ja auch 2 oder 3 Perioden, dass man eben eine Verlässlichkeit hat. Weil wenn ich mit einem Projekt starte und alle Beteiligten am Tisch sagen, ja, können wir uns vorstellen, es ist für uns die Vollkatastrophe, wenn bei der nächsten Kommunalwahl die Leute abgewählt werden und dann sagt jeder, aber wissen wir nichts von, haben wir nicht so nicht gemeint und du fängst wieder bei Null an.
Aber da ist ja so eine Wohnungsgenossenschaft ja eigentlich eine Absicherung sozusagen, wenn man so ein Unternehmen dann etabliert hat.
Ja, und mein verantwortlicher Mitarbeiter, der wird mich jetzt auch steinigen. Ich habe das Wichtigste vergessen. Alle Beteiligten dieser Genossenschaft sind auch gleichzeitig der Bestandshalter. Das heißt, auch Dürrnieden ist mit der Stadt der Bestandshalter dieser geförderten Immobilien.
Oh, okay.
Und das ist auch so ein, ja, einmal so ein...
Also alle sind in Verantwortung sozusagen. Ja. Also keiner kann sich rauswinden und kann sagen, ich bin jetzt hier mal kurz weg.
Genau, also alle haben auch ein hohes eigenes Interesse.
Dass es funktioniert.
Genau das.
Okay, gut. So, was haben wir denn noch zu besprechen, lieber Markus? Welches Thema wollen wir denn noch anfassen? Wie wäre es denn zum Beispiel, wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder das Narrativ vor uns hergeschoben, wir haben das ja jetzt auch umfänglich erläutert, sozialer Sprengstoff. Hieß das immer, ne? Also Wohnungsnachfrage. Jetzt haben wir gerade schon geklärt, geht halt meistens nicht so gut, weil die Leute nicht so viel Eigenkapital haben. Die Mieten steigen, weil die Nachfrage hoch ist. Der Bauturbo zündet nicht überall und richtig. Ist es denn sozialer Sprengstoff aus deiner Sicht?
Ja, sehr wohl. Wenn man sich die AfD-Wahlergebnisse anguckt, denke ich schon. Und ich war in der letzten Woche in Hannover auf einer Veranstaltung vom BFW und da hat ein Vortragsredner erzählt, dass wir in den 90er Jahren das schon mal hatten. Das heißt, da waren auch zu wenig Wohnraum oder Wohnungen vorhanden und dann hat man es geschafft, innerhalb von kürzester Zeit, also von einigen Jahren, eine Vielzahl von Wohnungen zusätzlich zu bauen. Ich werde das mal googeln und ich möchte halt rauskriegen, einfach warum oder was ist in der Zeit damals passiert? Also was haben die gemacht? Und das finde ich total spannend, weil wir hatten es schon mal, also es ist schon mal geheilt worden. Und von daher muss es einen Ansatz geben. Und ich glaube auch, man muss die Diskussion auch fair und gesamt führen. Viele Städte und Gemeinden und viele Bundesländer auch machen sich Gedanken, wie das funktioniert. Beispiel in Niedersachsen gibt es die Wohnraum Niedersachsen, wo hunderte Millionen Euro stehen. Und das ist jetzt das, wo ich sage, die haben es verstanden. Um Projekte, die in wirtschaftliche Schieflage gekommen sind, zu Ende zu führen. Das übernimmt dann das Land, aber nur damit es in die Ausführung gerät und damit der Wohnraum entsteht. Und nachher entweder behalten sie es oder führen es wieder dem Markt zu. Aber es geht einfach darum, die schalten das Kapital rein. Und das ist genau der richtige Ansatz. Und es sind Projekte, die sind schon da. Da muss kein Bauantrag mehr gestellt werden. Das ist alles vorhanden. Und das ist genau der richtige Ansatz für mich, weil es gibt ja ganz, ganz viele Projekte, die einfach aus irgendeinem Grund nicht umgesetzt werden und der ist, dass die Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist. Und da gibt es viele, viele tolle Ansätze, wie es funktionieren kann. Und das ist eben genau auch die Perspektive, die auch ja viele Verwaltungen und Politik einnehmen. Das Thema ist halt, du guckst von Berlin bis in die Kommune runter. Und dass die sich nicht einig sind, ist klar, wie wir uns auch alle schon mal nicht einig sind. Und das macht es halt schwieriger. Und ich bin immer sehr nervöses Hemd in dem Zusammenhang. Nicht, weil ich da aufgeregt bin, sondern weil ich sage, boah, es liegt alles auf dem Tisch. Und wir könnten das eigentlich alle. Und die meisten wollen auch. Lass es uns tun.
Ja, aber du hast ja dann auch noch die unterschiedlichen Länder. Das kommt ja noch dazu. Weil wenn Niedersachsen jetzt so einen tollen Ansatz hat, könnten ja die anderen einfach mal sagen, gucken wir mal kurz, fragen mal, wie die das gemacht haben und machen es nach. Aber das passiert ja fast nie.
Das lernen wir gerade bei den sogenannten Baukostenreduzierungsmodelle. Hamburg ist da ja vorgeprescht, wobei man muss dazu sagen, Hamburg war nicht die erste Stadt, die das getan hat, sondern Hamburg hatte den besten Marketingapparat im Hintergrund. Und mittlerweile gucken die sich alle voneinander ab, wie man es machen kann. Jeder macht aber was dabei und legt was zurück oder nimmt was weg. Und jetzt sind wir wieder bei der Skalierbarkeit. Doofes Wort, Entschuldigung. Aber ich kann wir könnten ja auch über Typenbaugenehmigungen erzählen.
Ja.
Kannst du vergessen. Du hast Bundesländer, da hast du Aufstallflächen vor Aufzügen, die sind anders als in anderen Bundesländern. Ja? Unterm Strich, wir haben mal versucht, einen Grundriss zu konzipieren, der über 4, 5 Bundesländer funktioniert hätte. irgendwann haben die Architekten haben aufgegeben, weil es zu kompliziert war. Und das ist der Punkt. Und das, wenn ich jetzt noch einen Schritt mache in Richtung Förderungen über die Bundesländer hinweg, das ist das Gleiche. Versuch mal die Förderung, die ja jedes Jahr neu kommt, zu verstehen. Dann hast du eine Regionsförderung, dann hast du eine Stadtförderung, dann hast du eine Landesförderung. Wer soll das verstehen? Und eins muss man ja sagen, wenn wir heute so einen Geschosswohnungsbau planen, jetzt habe ich einen standardisierten, in den meisten Städten brauche ich für eine Baugenehmigung 12 Monate, ja, da gibt es die Förderung schon gar nicht mehr, dann heißt die anders. Natürlich hat man einen gewissen Schutz dann, aber ganz viele Projekte haben alte Fördermodelle. Und da ist einfach der Markt nicht und auch die Genehmigungsbehörden nicht so schnell.
Das passt sozusagen alles zeitlich nicht zusammen.
Nein, das ist so. Und da brauche ich eine Kontinuität und eine Planbarkeit. Und jetzt sind wir wieder bei den Legislaturperioden. Dann hast du einen Minister, der eine gewisse Parteibuch hat und der hat dann andere Wünsche. Und das ist aber ein Thema, so kann ich nicht planen. Und wenn du eine Stückzahl willst, die auch gebraucht wird, weil viele Häuser fallen ja auch aus der Bindung heraus jedes Jahr. Das heißt nicht, dass die Mieten plötzlich schlagartig steigern, aber da kommen ja nochmal zusätzliche Bedarfe hinzu. Und da muss man einfach mal sagen, so, was wollen wir denn und wie kann man es denn machen? Manche Bundesländer sind da auf Punkt. Je kleiner das Bundesland wird, desto besser und einfacher ist es steuerbar, weil auch da holen die sich wirklich die Akteure am Tisch und reden. Und die reden nicht nur, sondern danach sagen die, das machen wir jetzt so. Das ist natürlich bei Flächenstaaten wie NRW oder so gar nicht so einfach zu machen. Aber auch hier haben wir eine Bauministerin, die will. Und das ist auch ein Vorteil, dass man eben mit Leuten sprechen kann, die wollen es in die Umsetzung bringen.
Also, es gibt noch viel zu tun. Lieber Markus Sack, vielen Dank für das Gespräch. Und ich bin gespannt, was die Donidengruppe dann so weiter für Ideen hat. Und dann sehen und hören wir uns wieder.
Freue ich mich über. Danke für dein Interview.
Das war der Immobilierus-Podcast. Weitere Folgen gibt es auf immobilierus.de sowie auf allen Podcast-Plattformen. Aktuelle Nachrichten, Analysen und Hintergründe aus der Immobilienwirtschaft finden Sie unter immocom.com. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung und ein Abo.